Heute wollen wir neutestamentlich nämlich etwas untersuchen, und zwar den Philippus. Der wird uns auch, und zwar den Philippus nur vom Johannesevangelium. In diesem Johannesevangelium, wir schlagen gleich aus, wird uns der Philippus an vier Stellen gezeigt, und heute wollen wir stille werden, das Gehörte in uns aufzunehmen, denn das ist das Wort Gottes, das da redet, und das wird wirksam, wenn wir uns dem Geist der Wahrheit und nicht dem Geist der Trickspielerei eröffnen. Wenn wir uns dem Geist Gottes hingeben und nicht dem Lügengeist, der da sagt, er sei der Heilige Geist und darf ihn immer händen machen. Und wenn wir selbst den Heiligen Geist haben, können wir feststellen, ob also der Heilige Geist durch sein Wort redet. Das können wir feststellen, soweit wir selbst den Heiligen Geist besitzen. Also, Philippus wird uns im Johannesevangelium viermal gezeigt. Und wir kommen zum ersten Mal. Zum ersten Anfang erwähnt Johannes den Philippus in Johannes 1, Vers 3 und 14. Und das heißt es, der Jesus findet den Philippus. Beachten wir den Akzent des Wortes Gottes, nicht wir finden Gott, sondern er findet zuerst uns. Das ist die Sendung Jesu, der zuerst uns erkannt hat. Darum er uns auch zuerst geliebt hat. Nicht, dass jemand auf die Vermessenheit gekommen wäre, dass Gott vom Himmel her abgekommen wäre, weil wir Gott so geliebt hätten. Nein, nein. Er liebte uns, sagt die Schrift, als wir noch seine Feinde waren. Und finden, darüber wollen wir uns im Klaren sein, können wir nur das, was wir verloren haben. Nicht wahr? Jesus findet den Philippus. Also war Philippus ein Verlorener. Wir brauchen eine Begegnung mit Jesus, indem der Herr uns findet. Das ist eine, wir haben in Deutschland eine Christenheit von vielen Millionen, die nennen sich Christen. Die haben Jesus gefunden. Manche in der Kleinkindtaufe, manche finden ihn bei irgendwelchen Kommunion und so weiter. Nicht wahr? Wir kennen das. Manche werden dann, nachdem sie ein ganzes Leben lang in Sünde und Hurerei gelebt haben, am Grab noch Felix gesprochen. Das ist ja jener Ritual der Gottlosen. Und so soll es nicht bei uns sein. Wir sind verloren und haben die Gnade, dass Christus uns begegnet, und so lasst uns zu ihm kommen. Der Herr hat den Philippus gefunden. Er ist ein Gefundener, und gleich wie wir gefunden worden sind. Wenn es nämlich so weit ist, dass wir etwas finden, bevor es ein anderer verloren hat, das liegt auf einer anderen Ebene. Das liegt hier bei Gott nicht da. Gott hat uns erschaffen, wir waren sein Eigentum und wir haben ihn verlassen. Wir waren diejenigen, die Gott verloren haben. Aber er hat uns wiedergefunden. Das will uns hier mit Philippus gezeigt werden. Dieser Philippus war ein ganz besonderer Jünger, und wir werden das heute Nachmittag noch sehen und hören, um welchen Mann es sich hier handelt. Also finden können wir nur, was wir verloren haben. Und Philippus war also ein solcher Verlorener und bedurfte der Begegnung mit dem Herrn Jesus. Es gibt heute niemanden, der sich berufen könnte auf eine etwaige Errettung, bei dem er Jesus umgehen könnte. Eine Schwierigkeit in der Seelsorge, dass Leute zu uns kommen mit Riesenproblemen, die haben eine Latte, und dann sagen sie, jetzt wollen wir mal beten. Ich sage, dann beten sie zu Gott. Dann habe ich gesagt, ja, ich gehe sie mit Herrn Jesus auf Brief zu. Ich habe nichts von Herrn Jesus gehört. Ja, wissen Sie, mit dem Herrn Jesus kann ich nichts anfangen. Ich bete zu Gott. Steht ja geschrieben, dass Jesus Gott ist. Wisst ihr, was da los ist? Da ist keine Wiedergeburt da. Da ist keine Wiedergeburt. Dann fange ich an. Da muss ich von vorn anfangen. Da habe ich gesagt, mit ihm mache ich keine Seelsorge. Ihr wird anders an, die müssen zu Jesus. Sie müssen sich als ein verlorener Bürger aussehen, sonst kommen Sie aus diesen Klamassen überhaupt nicht raus. Ich fange da nicht mit Ihnen an, das mache ich nicht, da müssen Sie sich einen anderen suchen. Aber eines, ich bin kein Prophet, aber ich muss Ihnen sagen, Sie kommen nicht zurück, wenn Sie den Weg nicht gehen, den Gott in seinem Wort vorgeschrieben hat. Wir haben als verlorene Sünder zu Christus zu kommen, und dieser Philippus war ein verlorener Sünder, darum die Begegnung des Philippus, so fängt an in der Gemeinschaft mit dem Herrn. Der himmlische Vater hatte ihn, den Philippus, zum Sohne gezogen. Das war der Vorgang. In mystischen Kreisen, da münzt man alles um auf den Heiligen Geist. Das erstmal der Heilige Geist. Das ist nicht wahr. Das steht auch gar nicht in der Bibel. Die Bibel lehrt ganz klar, wenn gezogen wird, dann ist es der Vater zum Sohne und nicht der Heilige Geist zum Sohn. Lassen wir diese Redensarten, die sind nicht verlogen. Und wohin zieht der Vater? Wisst ihr, dieses ganze Geistdebakel ist ausgerichtet, dem Sohn die Ehre zu nehmen. Der Geistkult, wie er heute in den mystischen Kreisen geführt wird, dient dazu, dem Sohn die Ehre abzukassieren. Und die Bibel sagt ganz klar, dass nur derjenige den Vater ehrt, der den Sohn ehrt. Und wer den Sohn nicht ehrt, ehrt auch den Vater nicht. Die Bibel sagt nicht, wer den Geist ehrt. Steht nicht in der Bibel. Steht, na, das ist nur. Das weiß er nicht. Wer den Sohn ehrt, wir wollen den Sohn ehren. Und wir sind dankbar dafür, dass Gott so deutlich in seinem Wort redet. Die Schrift sagt, dass es Einfältige nicht irren geht. Ihr dürft in mir einen Einfältigen sehen, der tatsächlich nicht irregehen braucht, einfach weil er sich aufs Wort Gottes verlässt. Ich habe das nicht. Ich brauche auch nichts. Ich will auch nichts haben. Ich würde mich hüten, etwas anderes haben zu wollen. Der Vater hatte diesen Philippus zum Sohn gezogen. Und dort hat er eine Begegnung mit dem Sohn. Und wir könnten umgekehrt aus der Perspektive des Herrn sagen, der gute Hirte hat ein Schäflein gefunden. Wie er auch dich, wenn du bekehrt bist und mich gefunden hat. Ich darf sagen, ich bin in 12,5 Jahren als ein verlorener Sünder zum Heiland gekommen, anlässlich einer Evangelisation. Interessant ist das, dass das heute noch wirkt. Ich kann also zu dem Satz kommen, dass ich bei Gott nicht verjähre. Manche Gläubige meinen, dass ich Sünden verjähren würde. Sie sagen das schon lange her. Ach, das brauche ich Ihnen nicht zu bekennen, das ist schon, das war in meiner Jugendzeit und so. Nein, nein, wo steht das geschrieben, dass ich Sünden verjähre? Ich habe also solches noch nicht. Und wenn ich verjähren würde, dann wäre natürlich die längste Zeit einer Sünde maßgebend. Die hat am längsten angestanden, dass die Sünde Adam. Ob die bis heute verjährt ist, das können wir selbst in der Bibel feststellen. Wir lesen das in Römer 5. Das steht jetzt nur. Nicht wir suchen Gott, das ist der Aspekt, sondern er, der Herr, sucht uns. Er ist der Suchende und die Frage ist nur, ob wir wollen, dass er uns finden lässt. Ob wir uns finden lassen. Wer die Liebesbemühungen unser Herr in Kauf genommen hat, um uns dahin zu bringen, dass wir endlich sagen, Herr, hier hast du ihn, das wird die Ewigkeit einmal offenbaren. Hier jedenfalls bei Philippus erkennen wir ganz klar die erste Phase, eine Begegnung mit Jesus. Dieser Philippus bedurfte es, sonst hätte er diese Gemeinschaft mit dem Herrn nie eintreten können. Und gerettet sein, die Retter sind. Und das ist ein unnatürlicher Vorgang, dass es ist den egozentrischen Menschen, die dann, wenn sie im Glauben ihre Sünden dem Heiland gebracht haben und im Glauben dieses herrliche Geschenk der Annahme empfingen, dann den Mund schließen, damit andere das Evangelium nicht mehr hören würden. Das ist nicht die Absicht Gottes. Gott hat uns nur in diese Welt gerufen und gestellt, damit wir, jawohl, damit wir endlich ein Zeuge Jesu sein müssen. Anderen von der Herrlichkeit der Erlösung und die Botschaft des Evangeliums zu sagen. in seiner ersten Liebe. Jetzt sehen wir einen Gläubigen in der ersten Liebe.
Diesen Philippus.
In seiner ersten Liebe und der Herz voll Freude kann er dieses Erlebnis seiner Begegnung mit Jesus, sprich Bekehrung, überhaupt nicht für sich behalten. Das Wort Gottes sagt, was das Herz voll ist, jeder Mund hört. Und da liegt der neuralgische Punkt, bei dem ich sagen muss, oh, wenn du den Mund nicht auftust für das Zeugnis Jesus, dann hat Jesus dein Herz noch nicht völlig erfüllt. Sonst könntest du es nämlich ausmachen. Was das Herz voll ist, geht der Mund über, sagt das Wort. Und nun kommt die Frage, wir wollen da und nicht unseren Nachbarn an, wir gucken uns selbst an im Lichte Gottes, wie wir der Herr uns vom Himmel her sehen, als einen, der den Mund öffnet, damit Gott füllen kann. So steht geschrieben. Öffne den Mund weit! Manche haben Angst. Sie wissen, irgendwie totgeschlagen, das Getreue ist noch keiner hier, irgendwie zu Schaden gekommen. Aber der Feind kommt zu Schaden, wenn wir es tun. Und wenn wir es nicht tun, hören wir auf die flüsternde Einrede des Bösewichts. Das möchte ich dir sagen. Also haben wir in diesem Philippus eine Person gesehen, der eine Begegnung mit Jesus hatte und dann dieses Wunder der Gnade nicht für sich behalten konnte. Und in Vers 45, also zwei Verse weiter, da steht der Philippus in des Herrn Auftrag. Gott ist herrlich. Im Auftrag selbst ein Suchender zu sein. Nun hätte er sagen können, ja, also erstmal muss Gott mit mir zurechtkommen. Oder weiß man, so geht das nicht, wie Sie sich das vorstellen. Erstmal muss Gott mit mir etwas tun, damit ich das antworten. Nein, Gott tut. Der wird gar nichts tun, wenn er dich gerettet hat. Jetzt sind wir dran. Wir haben einen Auftrag, das Zeugnis von Jesus zu sagen. Und darum tut Gott nichts. Und manche warten, es gibt Leute, die warten Jahrzehnte drauf. Das tut sich nie was. Weil wir hier im Ungehorsam leben. Gott hat getan, er hat seinen Sohn gesandt. Er hat dich angenommen. Was willst du denn jetzt noch? Jesus Nachfolge ist Aktivität. Jede Passivität führt in die Arme des Herrn. Heute mehr denn je. Deshalb findet er einen jungen Mann, den Nathanael. Seht ihr, wenn man überwältigt ist von Kräften, dann finden wir sofort Menschen, denen wir das wunderbare Ereignis der Begegnung mit Jesus weitergeben können. Es ist nicht eine Frage, ob wir das können, sondern es ist eine Frage, ob wir das wollen. Philippus, erfüllt durch die Gegenwart Jesu, sein Herz war ausgefüllt vom Herrn. Von Nathanael. Und dann brauchen wir uns die Leute gar nicht zu suchen. Die Sucht war Herr für uns. Wenn wir bereit sind, den Mund zu öffnen, für das Evangelium zu sagen. Hier bei Philippus finden wir das. Dieser Philippus hat nur noch ein Thema. Es gibt ja solche Gläubige, die haben auch ein Thema. Entweder ist es der Beruf, oder es ist die beabsichtigte Verlobung, oder es ist irgendetwas Materielles, was wirklich ist. Muss keine Sünde sein, aber sie haben ein Thema. Man kann sich mit ihnen sehr gut unterhalten, aber außerhalb dieser Thematik gibt es nichts anderes. Und das will Gott nicht. Unser Thema soll Jesus sein. Das will Gott. Wie hier bei dem Philippus. Sein Thema war Jesus von Nazareth. Welches Thema wird der Herr an uns erkennen? Umgang mit anderen Menschen. Die Liebe zu Christi, die wird er in dir und an dir sehen und kennen. Er sagt, wir haben den gefunden. Wir haben den gefunden, sagt der Philippus. Ja, haben ja jetzt ganz anders gelebt. Daher hat uns gefunden. Und wie sagt der Philippus? Wir haben den gefunden. Welchen denn? Welchen den? In Wirklichkeit hat er doch der Herr ihn gefunden. Aber da sind Gott und nicht rum. Und es stimmt auch zum Teil, denn wenn wir sagen, ich habe den Herrn gefunden, es drückt doch geradezu die Gemeinschaft aus. Das ist keine Gemeinschaft, wenn wir Christus gefunden haben und er hat uns noch gar nicht entdeckt. Das sind Scheinlügen. Scheinlügen. Das sind falsche Banknoten. Ne? Lügen. Sagt man das ja. Es ist die Gemeinschaft. Auch Nathanael lebt im Unglauben über den Herrn. Dieser Nathanael. Das ist aber unser Auftrag, von Jesus Zeugnis abzugeben an solchen, die noch im Unglauben leben. Das sind Christen ohne Wiedergeburt. Das ist unser vornehmlicher Auftrag. Ich bin davon überzeugt, dass es auch in der Schweiz genug gibt. Er lebt im Unglauben, obgleich Gottes Wort über das Herz des Nathanael Aussagen macht. Und zwar Aussagen über sein aufrichtiges Herz. Und Gott lehrt es. Auch wie beim Nathanael. Er sagt, kann aus Nazareth etwas Gutes kommen. Durch eine Abminderung des Namens Jesus. Kann da überhaupt was Gutes rauskommen? Er macht das. Er hat keine feindlichen Gedanken gegen Nazareth, sondern er beruft sich auf die Schrift, weil Nazareth keine Erwähnung in Propheten über eine kommende Person ausweist. Darum erwähnt er. Weil Nazareth im Alten Testament nicht für Propheten erwähnt ist. Nun, Philippus sagt nur ein. Und das sollten wir uns auch angewöhnen, nachdem wir solchen die Botschaft von Heiland gesagt haben. Er lässt sich nicht auf Diskussion ein. Drei Wörter sagt er. Komm und sieh. Komm und seh selber. Er sagt nichts mehr, genügend. Er hat alles gesagt. Wir sind eigentlich berufen, nicht Menschen zu erretten, sondern wir sind berufen, das Zeugnis vom Sünderheiland zu sagen. Das Land Gottes. Denn die Macht, dass Menschen dann das Licht der Wahrheit Christus erkennen, ist Sache Gottes, nicht die uns. Würden wir unseren Auftrag tun, hätten wir ein Europa voller Christen. Da hätten die anderen, ganz egal wie sie sich nennen, die hätten nichts zu meckern. Von der sichtbaren bis zur unsichtbaren Welt, die hätten alle nichts zu sagen. Würden wir diesen Auftrag ausführen. Komm und sieh! Und Nathanael sieht. Warum sieht Nathanael? Weil er gekommen ist. Und dieses Kommen liegt in unserer Hand. Und wenn wir nicht kommen, dann können wir auch die Herrlichkeit Gottes nicht sehen. Und wir möchten einfach, dass Gläubige heute schon die Herrlichkeit Gottes schauen können. Durch das Wort. In tiefer Weise. Die tiefe Not seines Herzens, dieses Nathanael und seines Gewissens, wird gestillt. Er hatte nicht allein den im Alten Testament verheißenen Messias, sondern auch das Lamm Gottes, den eingeborenen Sohn des Vaters gefunden und gesehen. Ja, zu Jesus müssen wir einfach kommen. Das ist die Lehre der Schrift. Und das ist die Art unseres himmlischen Vaters, wie er mit uns handelt, wie er mit uns handeln will. Einfach zu kommen. Das ist keine Frechheit. Wir sind in anderen Dingen frech. Aber hier sollten wir frech sein, und dann tun es die Christen wieder nicht. Die bleiben dann, wie sie sind. Damit gehen sie Wege von Gott. Und es ist Gottes große Freude, wenn er uns zeigen kann, dass alle Not, als arme, verlorene Sünder in Jesus, dem Sohne seiner Liebe, völlig und absolut gestillt werden kann. Das ist Gottes große Freude. Erst dann, wenn wir den Wert des Gotteslammes erfassen, sind wir zugleich auch geistlich reif. Das ist seinen Ruf. Folge mir nach, gehorsam zu sein und nicht vorher. Bei der ersten Botschaft Gottes an Abraham sagt er nicht nur, ich will dich segnen, du Abraham, sondern er sagt auch, du sollst ein Segen sein. Das ist die Antwort also. Wenn wir nicht gleich dem Philippus gedrängt werden, den Segen der Gnade des Sohnes auch anderen mitzuteilen, so beweisen wir eben die erste Lektion, mit der wir hier an dieser Bibelstelle zu tun haben, die erste Lektion des Philippus überhaupt noch nicht gelernt zu haben. Also sehen wir, dass Gott uns in bestimmte Schulen nimmt, Lektionen erteilt, und das war also gleichsam die erste, die Begegnung mit Jesus. Und wir kommen zur zweiten. Die zweite Erwähnung dieses Philippus finden wir in Johannes 6 bei der Speisung der 5000.
Jawohl.
Bei dieser Stelle, da hat er eine Lektion in der Wüste zu lernen. Das ist, wenn wir die Begegnung mit Jesus hinter uns haben, dann führt uns der Herr gleichsam in die Wüste. Und das war auch bei Israel so. Sie begegneten Gott in Israel, denken wir am zweiten Mose, durch die Zeichen und Wunder in Ägypten. Dort begegnete ihnen Gott. Wenn wir an die Nacht des Auszuges denken, dann brauchen wir keinerlei anderen Beweis mehr. Das war ein göttliches Eingreifen, dass alle Erstgeburt geschlagen wurde, nur die Israeliten nicht. Alles kam um an Erstgeburt, von Mensch bis Vieh nur, bei den Israeliten nicht. Eine Begegnung Gottes, und dann führte der Weg hinaus in die Wüste. Also hat der Philippus mitgenommen in die Wüste, hier in Johannes 6 eine Lektion zu lernen. Wenn wir bei unserem ersten Kommen zum Herrn die Fülle entdeckten, die in ihm, in Christus vorhanden ist, und die Ketten der ägyptischen Knechtschaft, die waren ja dort in Knechtschaft, für immer zerbrochen sehen, denn sie wurden nicht. Sie wollten zwar wieder zurück zu den Fleischstöpfen Ägypten, das heißt zu den Ketten Ägypten zurück dieser Welt. So ist unsere nächste Aufgabe zu erfassen, dass derselbe, der unsere Sünden in seinem Tode gesühnt hat, uns auch nun durch die Wüste dieser Welt sicher hindurchführt, und zwar genauso sicher, wie er das irdische Volk Israel in das verheißene Land Kanaan einführte und durch diese Wüstenwanderung in die obere Heimat einzuführen. Der Abschnitt hier in Johannes 6 zeigt uns die Jüngerschar in großer, in ungeheuerlicher Schwierigkeit. Und zwar haben sie nichts zu essen. Ein unmöglicher Zustand in der Gegenwart des Herrn. Und weiterhin sehen sie keinerlei Ausweg. Sie gehen keinen Weg, um aus dieser Not, in der Sie sich befinden, herauszukommen. Der Fehler Ihrer Not hatte eine Ursache, wie jedes Ding unserer eigenen Not eine Ursache hat. Und da ist es wichtig zu unterscheiden Ursache und Auswirkung. Nicht, dass wir die Auswirkungen unserer Not und unserer Probleme als die Ursachen ansehen. Dann werden wir nie zum Ziel, nie zum Sieg kommen. Ihr Fehler, der Fehler der Jünger, ist der unsere. Er ist, dass sie die Not sind und nicht auf den schauen, welcher der Weg da heraus auch ist. Das war das, was wir auch heute Morgen hören, dass wir nicht auf die Umstände und etwa auf Anfechtungen schauen und da wie von magischer Hand gebannt darauf blicken und uns vom Teufel fixieren lassen. Das will doch rein gerade. Denn da geraten wir in seinen Bann. Und das, was er bisher nicht fertig gebracht hat, das vermag er dann zu tun. Aber das liegt wiederum an uns. Aber an den Jüngern wollen wir jetzt hier sehen, dass es unser aller Weg ist, so sehr auf die begleitenden Umstände zu schauen und zu wenig auf den, der Weg ist. Er sagt, ich bin der Weg und die Wahrheit. Und dort in dieser größten Not, und das ist interessant, da hat ja seine Jüngerschar bei sich. Er hat einen Petrus, einen aktiven Jünger bei sich, den spricht er nicht mehr. Er spricht den Philippus an. Und das ist nicht von ungefähr. Der Herr spricht zum Philippus, woher sollen wir Brot, das heißt in der Wüste, kaufen? Auf das diese, und das war eine Schar, von 5000 Männer ohne Frauen und Kinder. Wir können also das Doppelte noch hinzufügen. Wenn wir die Frauen und Kinder dazu rechnen, mindestens das Doppelte. Und der Herr Jesus wendet sich an den Philippus, als ob der Philippus etwas tun könnte. Nicht wahr? Wie treu ist doch der Herr? Denn der Philippus hat etwas in der Hand. Wie wir etwas in der Hand haben, ohne es zu ahnen, ohne es zu nutzen. Das ist das Problem der Nachfolge, dass wir meist nicht wissen, wie wir es recht anfangen sollen. Und das nutzt der Feind natürlich wirklich aus. Auf das diese Essen, Philippus, Vers 7, scheitert, der Philippus scheitert an 200 Denare. Warum? Weil er sieht nicht Jesus, sondern 200 Denare. Und das reicht natürlich nicht in der Wüste. Da gibt es keine Automaten. Die gibt es in Dörfern, ja, überall, wo Menschen sind. Und Andreas in Vers 8, der weiß auch etwas. Der weiß etwas um 5 Brote und 2 kleine Fische. Vers 9. Aber sagt, was ist das unter so vielen? Auch er ist nicht geistlicher als der Philippus. Philippus muss lernen, in der Wüste zu wandern, ernährt zu werden wie Israel einstmal, in dem Gott vom Himmel her Brot gab und Wachteln zur rechten Zeit. Sie konnten es gar nicht essen, so viel war. Jenes Problem in der zweiten Lektion, dass wir die Rechnung ohne den Wirt, dass wir uns über unsere Überlegungen ohne den Herrn Jesus machen. Und wenn in diesen Prüfungen, in die der Herr uns dann in der zweiten Lektion hineinführt, unsere Herzen offenbar macht und unser Herz offenbar wird, in dem Moment, wo unser Herz offenbar ist, gleichzeitig der Herr auch seine Hilfe, die er für uns längst bereit hat, offenbar. Und nicht vorher. Denn würde er vorher seine Hilfe offenbaren, hätten wir keinerlei Anlass, uns nach dem Willen Gottes auszustrecken, sondern wir würden uns zufallen, ohne Prüfung ohne Glauben, ohne Festheit. In diesem Augenblick beginnt der Philippus umzudenken. Irgendwann fällt er auch bei uns mal bekommen. Es gibt Gläubige, die fallen 100 Mal in denselben Fehler und wenn die Prüfung da ist, kommt 101 dazu. Da hat mal jemand gesagt, ob wir wissen, was überhaupt der Unterschied zwischen einem dummen und einem klugen Menschen ist. Ja, er wusste es nicht und er hat sich sagen lassen, dass er sagte, die Dummen, das sind die, die fallen immer und immer und immer und immer wieder in dasselbe Loch. Und die klugen Menschen sind die, die fallen immer und immer und immer wieder in neue Löcher. Es war, es könnte beinahe in Sprüche gestanden haben, aber das steht nicht drin, auch nicht zu suchen. So sind wir, wenn wir nicht mit Christus rechnen. Wir haben vielleicht ein intellektuelles Potenzial, aber damit fallen wir immer und immer und immer wieder in neue Löcher. Ich weiß nicht, wie das hier in der Schweiz ist. Keine Anspielung auf die These, aber irgendwo alles hat seinen Grund, nicht wahr? Philippus beginnt also umzudenken. Als der Herr sagt, mach es, dass diese Leute sich laden. Nicht umsonst wird in Vers 10 das viele Gras erwähnt. Das hat uns etwas zu sagen. Hoffentlich ist es uns bekannt. Es will uns daran erinnern, dass der Herr Jesus der gute Hirte ist, für seine Schäflein nur grüne Auen bestimmt hat, dort wo viel Nahrung ist. Darum hier dieses viele Gras in der Arena. Der Herr führt uns den rechten Weg. Er führt uns den richtigen Weg, auch dann, wenn wir es noch nicht bekannt haben. Wir sollten uns führen lassen von unserem Herrn, den Gott setzt das Glaube ein. Wenn wir den Weg nicht wissen und uns von unserem Herrn Jesus dennoch führen lassen. Er führt uns den rechten Weg, wenn gleich wir wie Philippus noch auf die Not, noch auf die Umstände, die 200 Denare, und unsere Probleme blicken. Ich hoffe, dass solche da sind, die keine Probleme haben. Das sind die, die gelernt haben, ihre Problematik zu den Füßen Jesu in der rechten Weise abzulegen. Die meisten, denen man das sagt, wie sie es machen sollen, tatsächlich, die gehen zum Kreuz, die nehmen den Ballast ihrer Sorgen. Manche machen das schnell, manche machen es langsam. Die sich schlecht von dem Sorgengeist trennen, die machen es in Zeitlupen. Das dauert manche auch Jahre, dazu bis sie runter sind. Nein, das ist nicht so schlimm. Irgendwann sind die unten. Und dann kommt jenes Fürchterliche, wenn sie wieder hochkommen, dann haben sie den Dreck wieder in Händen. Und das ist Diebstahl. Wenn wir etwas Christus ausliefern, auch unsere Sünden, dann haben wir sie nicht mehr hochzunehmen. Wollen wir heute Abend lernen. Der Herr führt uns den rechten Weg, wenn gleich wir wie Philippus noch auf die Not, auf die Umstände, auf die Probleme und Verantwortungen hinblicken von den Herrn aus unserer Beachtung verlassen. Unsere Segensmühsal, ich könnte sagen, unsere Segensmühsal, denn unsere Wege, auch wenn sie bitter sind, werden uns zum Segen, ist dem Herrn Jesus geradezu oft und meist das Mittel, uns seine herrliche Macht und seine Wege zu zeigen. Und zwar zu zeigen, wer allein der gute Hirte ist. Und wir wollen erkennen, und das ist notwendig, dass der Jesus nicht allein unsere Probleme beseitigen will, sondern auch derjenige ist, welcher das wahrhaftige Brot aus dem Himmel, das Brot Gottes ist. Das wollen wir lernen. Und solange wir das nicht gelernt haben, werden wir in Gottes Wort lesen und nicht die Sättigung haben. Und das ist mit Glauben verbunden. Und wenn wir Glauben haben wollen, müssen wir darum beten. Die Jünger baten auch, vermehre uns den Glauben. Vielleicht betreiben wir uns schon zu gläubig. Durch die Ernährung dieses Brotes, dieses Himmelsbrotes Jesus, dürfen wir heute schon die Gemeinschaft mit dem himmlischen Vater unterwegs in dieser Wüstenreise genießen. Und es ist des himmlischen Vaters Absicht, dass wir in dieser Gemeinschaft gefunden werden. Abhängig zu sein von unserem Herrn, das ist eben kein Glaube, wie wir ihn vorstellen, wie wir ihn uns denken. Nicht wahr, wenn ich eine Brieftasche mit 400.000 Pfennigli habe, dann kann ich sehr gut sagen, na, ich habe den Glauben, dass der Herr mich nächste Woche durchbringt. Ja, sicher. Den Glauben habe ich auch. Aber das ist nicht der Glaube, der Gott hilft. Was hatten Sie? 200 Denare. 200 Pfennige sind 2 Mark. Mit 5.000 Mann und ohne Frauen und Kinder draußen in der Wüste. Das ist Glauben. Dort will uns der Herr hinführen. Der Herr will nicht, dass du mit 2 Mark heraus in die Wüste Sahara gehst. Das will der Herr nicht, um ihn zu versuchen. Sondern er will etwas ganz anderes. Er will uns an diesen Bildern zeigen, wie welchen Glaubensstand wir überhaupt einnehmen. Er will uns unseren eigenen Glauben zeigen.
Und in Johannes 12, da sehen wir die 3. Begegnung in der Erwähnung des Philippus. Johannes 12. Interessant ist, da haben wir den Vers 20. Wenn einmal ein Jünger Jesu durch das Wort und durch Christus erfüllt ist, dann kann er nicht mehr schweigen von dem, was ihm eigen geworden ist. Und wenn wir schweigen, dann sage ich jetzt etwas, ohne Prophet zu sein. Dann haben Netze der Bosheit ihre Anrechte an uns. Nehmen wir das ruhig zur Kenntnis, das stimmt. Auch dann, wenn wir sonst nichts merken können. Das sind die Vögel, die das an den Weg gestreute wegfressen, wegnehmen. Und hier sehen wir diesen Philippus inmitten einer Anzahl Griechen. Interessant ist das. Ausgerechnet der Philippus hier. Eine Anzahl Griechen ist der Philippus dabei. Warum? Weil der Herr ihn gebrauchen kann, wegen der Bereitschaft, den Mund aufzutun. Solche, die den Mund auftun wollen, die treten auch viel ins Fettnetzen. Das macht nichts. Das sind alles Menschen, denen wir Jesus bezeugen, die in wenigen Jahren verfault sind. Aber die unsterbliche Seelen besitzen, darum geht's. Hast du vor solchen, die in wenigen Jahren verfault sind, Angst? Diese Griechen, welche begehren, auch Jesus zu sehen. Interessant. Diese Begegnung, er muss ein besonderes Händchen gehabt haben, sagen wir, nicht wahr? Der hat dauernd solche Gespräche mit Gott los. Über die Errettung und Bekehrung. Das kommt davon, wenn man den Mund aufmacht und wenn ich ihn zulasse, dann bleibe ich eben auch verschlossen. Auch für die Fruchtbarkeit hinsichtlich dessen, was der Herr an dir und mir sehen will. Das ist das ganze Geheimnis. Wir könnten eigentlich sagen, dass es ein Geheimnis des Gehorsams ist. Und dieses Geheimnis des Gehorsams in seinem Wort ist tun. Einfach tun, was er sagt. Und zu diesem Tun ist Überwindung notwendig. Und wenn ich mich nicht überwinde, dann kann ich so bleiben, wie ich bin. Dann darf ich mich aber nicht aufregen, dass der Herr andere gebraucht und ich nicht. Das ist ja meine Entscheidung, den Griechen hier was zu sagen. Und wir müssen nicht extra warten, dass Griechen hier nach Saarland kommen. Wir haben andere nicht-hellenische Griechen hier, die auch so verloren waren. Und denen gehört dann das Wort Gottes gepredigt oder nach Pfäffensohn oder wie die Ortschaften heißen. Und wieder nimmt der Philippus den Andreas. Das schienen zwei von der gleichen Fraktion zu sein. Der Andreas, mit dem hielt er ein bisschen. Die haben sich immer so zusammengetan und das steckt an, wisst ihr? Das steckt an, ich kann das auch bezeugen. Ich komme auch so allerhand rum und dann heißt, ja, wir wollen nicht, dass bei uns da groß in Zungen rumgeredet, das wollen wir nicht. Und ich sage, warum nicht? Ja, ja, wir haben da das Buch gelesen hier von Alexander Seidel. Das ist uns klar geworden, ich sage, das ist aber schön. Da bleibt man schön, dann lest man ab und zu immer wieder, ne? Kann man, wird dann immer wieder was Neues groß. Lest mal immer wieder. Und so steckt es an. Aber wir sollten andere Menschen anstecken zum Guten, nicht? Ja, ja, so. Nicht etwa in Zungen zu reden. Da will Jesus nichts mit zu tun haben, weil das andere Mächte sind, die heute darin wirken. Und beide gehen sie nun zum Herrn, der Philippus und der Andreas. Und sie gehen voller Freude zum Herrn Jesus. Denn jetzt sagen sie, jetzt bringen wir schon eine große Gruppe, eine ganze Schar von Heiden mit. Das war ja die Verheißung, dass im Millenischen Reich die Nationen umkehren werden. Sie hoffen ja auf das Reich. Wir kommen jetzt gleich drauf. Und jetzt bringen sie schon die Ersten. Das war ja ein gewaltiges Geschehen. Voller Freude gehen sie zu Herrn. Sie haben diese ersten Griechen schon. Das war schon ein Geschehen. Die sind gekommen, die wollen Jesus begegnen. Und der Philippus noch voller in seiner ersten Liebe. Der Hügel geschäumt, nicht mal voran hier, und kommt doch immer nach hier. Ich zeige es euch wohl. Und sie kommen zum Herrn Jesus. Und wie groß war ihre Enttäuschung, wie gewaltig die notwendige Lektion, die der Herr ihnen hier erteilt. Noch niemals war in ihren Augen, in den Augen der Jünger, die Aufrichtung des Königreiches so nahe, wie in dieser Stunde. Wie an diesem Tage, Vers 13, wo Palmzweige aus dem Weg geworfen wurden und der Ruf Hosianna gepriesen, sei der da komme, ausgerufen war. Hosianna des ganzen Volkes Israel, außer den Schriftgelehrten. Sie haben sich geärgert. Deshalb distanzierten sie sich. Deshalb sagte Jesus, glückselig der, der sich nicht an mir ärgern wird. Und gerade hatten sie erlebt, wie das Prophetenwort sich erfüllte. Siehe, dein König kommt, sitzend auf einem Eselstuhl. Das war gerade wenige Stunden vorher passiert. Der Einzug nach Jerusalem. Und endlich kommen nun auch die Heiden, wie es im Alten Testament geschrieben steht. Und das muss der Höhepunkt ihrer ganzen Erwartungen gewesen sein. Aber der Herr Jesus trug in seinem Herzen ein Geheimnis. Ein Geheimnis, das er den Jüngern schon wiederholt mitgeteilt hatte, wiederholt gesagt hatte, aber sie verstanden es nicht. Und so ist es auch heute mit dem Wort Gottes. In der Bibel, in Gottes Wort, steht unendlich viel. Viel mehr, als wir erkennen. Dieses Bibelbuch ist auch geschrieben für eine nächste Haushaltung dieser Gerechtigkeit und des Friedens. Für uns besagen diese Worte gar nicht. Sie sind auch nicht für uns, für diese Zeit, für unsere heutige Gnadenzeit maßgebend, aber viel, viel mehr ist für uns darin geschrieben. Ach, möchten wir doch eine große Liebe zu diesem Worte Gottes entwickeln. Und wenn der Herr diese Liebe sehen soll, kann die nur so sein, dass wir viel Mühe mit diesem Wort Gottes, viel Liebe dem Herrn zeigen durch einen beständigen Umgang täglich. Und das immer wieder aufs Neue. Mit Gewalt, mit innerer Gewalt reißt sich der Herr von den Sehnsüchten und von den Wünschen seiner Jünger los. Von Königspalmen und Linnaeumsjubel. Wohin? Er reißt sich los zum Kreuzeskranz. Das war es, was er ihnen wiederholt mitgeteilt hatte, aber sie verstanden es nicht. Er sagt ihnen in Vers 24, dass er als das Weizenkorn sterben soll. Das sagt er ihnen. Das war die neue Offenbarung unseres Herrn an seine Jünger, und die Jünger waren tief enttäuscht. Ich habe einen Brief bekommen dieser Tage. Das heißt, ein Mann, ich weiß nicht, in wie vielen Gemeinderichtungen er war, weiß ich nicht mehr, sind es 11 oder 12 in den letzten Jahren gewesen. Und schreibt, die Menschen haben mich alle enttäuscht. Das ist von Schuld, wenn man sich enttäuschen lässt. Denn der Herr enttäuscht niemand. Da hat er aber gar nichts davon geschrieben. Er schreibt nur von Menschen, die ihn enttäuschen. Ja, wenn er auf Menschen Hoffnung setzt, wird er immer enttäuscht werden. Ganz gleich, wer die Menschen sind. Das liegt aber an uns, wenn wir Hoffnung auf Menschen gründen, könnten wir doch unsere Hoffnung auf Christus. Warum denn das nicht? Kindebus muss hier lernen, in dieser Lektion, sich auf den Herrn Jesus zu gründen. Eine Lektion auch an uns. Diese neue Offenbarung Jesu an Kindebus war hier, Gottes Befriedigung war nicht allein, dass der Herr die Herrlichkeit besaß, sondern er will auch seine Jünger dort in dieser Herrlichkeit haben. Wir sollen Erben Gottes und Miterben Christi werden. Als Kinder, geliebt vom Vater, als Braut, geliebt vom Bräutigam, solches ging unserer Sünden wegen allein und nur über das Sterben des Weizenkornes, um uns als Frucht zu gewinnen und nichts anderes. Viertens, die letzte Begegnung, die finden wir in Johannes 14. Interessant ist, da finden wir den Meister, den Herrn Jesus und Philippus im Gespräch, die zwei. Den Philippus möchte ich eigentlich mal gekannt haben. Schade, er ist so eine interessante Person für uns gewesen. Die hätten wir schon wunderbar mit einsetzen hier in der Arbeit, gell, Alexander? Ganz, ganz schonend. Macht darum der Herr Jesus den Jüngern seinen Leidensweg klar. Er bereitet sie vor auf die vor ihm liegenden Tage. Aber wir Menschen verstehen ja so sehr schlecht. Und mit welch liebender Geduld und Hingabe bereitet der Meister für Gottes Wort und Willen schwer zugänglichen Schüler, Jünger aus seinen Tod vor. Er sagt ihn nicht so fromm, wie wir uns Sünden an den Kopf werfen können, so macht's da ja nicht. Es war ja keine Sünde, sondern war das größte Werk aller Zeiten, sein Tod. Aber keine Sünde hätte sie so erschüttert, wie der Tod dessen, nach dem die Hosten Christus. Herr, zeige uns den Vater. Der Jesus sagt, so lange Zeit bin ich bei euch. Und du hast mich nicht erkannt, Philippus. Da möchte ich etwas dazu sagen. Wie tief mag das ins Herz unseres Herrn eingeschnitten haben? Nach jahrelanger Zubereitung seines Jüngers Philippus, dass er nun sagen muss, Herr, zeige uns den Vater. Philippus hat ihn nichts gelernt. Was richten auch wir heute aufgrund von Unwissenheit den Herzen des Herrn Jesus ein? Wisst ihr, wir wollen nicht viel auf solche herabschauen, die da durch die Kraft der Mächte der Finsternis visionär arbeiten und in Zungen reden. Die wollen von der menschlichen Seite Gott dienen. Die wollen das nicht. Die meinen, dass sie Gott dienen würden. Aber die wollen nicht Satan dienen. Das wollen sie nicht. Aber genauso unwissend sind wir auf anderen Gebieten, weil wir so wenig dem Rechnung tragen, was unseres Gottes Ehre bedeutet. Weil wir auch das Herz unseres Herrn belasten, durch Unwissenheit, durch Ungehorsam und Unlauterkeit. Weil wir so wenig das Wesen des Meisters zur Schau stellen in unserem persönlichen Zeugnis. Während der langen Jahre hatte der gesegnete Sohn des himmlischen Vaters den Vater kundgemacht. Jedes Wort, jedes Wunder, jede Handlung seines Lebens waren zugleich auch der lebendige Ausdruck des himmlischen Vaters. Wer ihn gesehen, der hatte auch den himmlischen Vater gesehen. Welch ein Trost für uns, die wir schlecht und nur so langsam lernen. Wie einstmals Philippus. Dass der Herr anstatt zu tadeln, die Lektion noch einmal mit Philippus durchgeht. Die vielen Mitteilungen, dass er leiden und sterben soll, die Mitteilung, dass der Vater durch ihn redet, gibt er diesen Philippus noch einmal in solch einer Liebe zu verstehen. Der Herr sucht, es seinem Philippus Glauben fassbar zu machen, dass er in dem Vater und der Vater in ihm dem Sohn sei und dieser die Worte spreche, die der Herr zu ihnen rede und aber zugleich auch die Werke vollbringe und vollführe, die er der Vater tue. Und dann zeigt der Jesus in Vers 14 die Fülle und die Erfüllung ihrer Bitten, wenn er zum Vater gehe. Und jetzt ist die Frage an uns. Ob wir diese vierte Lektion, überhaupt die vier Lektionen, und der Herr ist mit der vierten nicht zuerst gekommen, sondern Gott ist ein Gott der Ordnung, er fängt nicht umgestürzt an zu pflügen. Ob wir die vier Lektionen des Philippus schon gelernt haben. Haben wir den Herrn Jesus als unseren persönlichen Heiland angenommen? So wollen wir ihn und jetzt und von jetzt an auch Herr in unserem Leben sein lassen. Das ist nichts anderes, als dass wir noch viel, viel lernen müssen. Dann lassen wir ihn Herr in unserem Leben sein. Aber wir werden nur dann lernen und lernen können, wenn wir lernen wollen. Das, was der Sohn uns vom Vater gezeigt hat. Und das ist in uns die Frage des Glaubens. Ich kann nicht sagen, ich habe einen starken Glauben, ich tue es nur nicht. Das gibt es nicht. Damals bei Philippus und heute bei uns hat der Herr ganz, ganz deutlich geredet. Du wirst jene tiefe Gemeinschaft mit dem Herrn selbst besitzen, wenn du im Wesen dem Herrn Jesus ähnlich geworden bist. Und das ist, wenn du in der Gleichheit deines Todes mit Christus stirbst. Wie er starb, so auch du. Und wenn du dafür nicht bereit wirst, wirst du durch diese vier Lektionen, die uns im Neuen Testament durch Philippus im Johannesevangelium eröffnet sind, nie lernen. Dann magst du bei der ersten stecken geblieben sein. Das ist aber nicht der Wille eines heiligen Gottes. Nur so und nicht anders vermagst du aber auch den Herrn mehr und mehr und inniger zu dienen und zu lieben und damit sein Herz zu erfreuen. Amen.